Heute ist die Traube also voll. Unsere letzte Einheit zum Thema Frucht des Geistes. Wir wollen mal, ohne nach vorne auf unser Schaubild zu schauen, versuchen, ob wir die Merkmale der Frucht des Geistes noch zusammenbekommen, und zwar auswendig. Versuchen wir es mal. Erste Frucht, die wir uns angeschaut haben, war Liebe, dann Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, dann kam die Güte, Treue, Sanftmut und, das ist das heutige Thema, die letzte Frucht des Geistes, die Selbstbeherrschung. Sehr gut, und heute schauen wir uns dieses Thema, dieses letzte Merkmal, die Selbstbeherrschung, im Detail an. Dazu ein kurzer Überblick über das, was wir uns heute gemeinsam anschauen wollen. Ein kurzer Leitfaden. Das erste in der Einleitung, wir wollen uns anschauen, was ist Selbstbeherrschung überhaupt? Also ein Verständnis davon zu bekommen, was verstehen wir überhaupt unter Selbstbeherrschung und zu versuchen, dieses Wort Selbstbeherrschung zu definieren. In dem zweiten Teil wollen wir uns die Frage stellen, ist Selbstbeherrschung erlernbar? Also können wir Selbstbeherrschung lernen? Und dazu eine Analyse und Beispiele. Und im dritten und letzten Teil stellen wir uns die Frage, wie können wir praktisch selbstbeherrscht leben? Was heißt das? Wie geht ein Wandeln im Geist? Kommen wir also zu unserer Einleitung. Was ist Selbstbeherrschung? Ein Versuch einer Definition, um hier ein Verständnis davon zu bekommen, was wir darunter verstehen. Selbstbeherrschung. Interessant ist, dass in der Luther-Übersetzung, in der Elberfelder und in der Schlachter-Übersetzung für dieses Wort Selbstbeherrschung in Galater 5, 22 drei unterschiedliche Übersetzungsmöglichkeiten gefunden wurden. Dieses Wort Selbstbeherrschung ist in der Schlachter-Übersetzung zu finden. Die Elberfelder gibt dieses Wort in Galater 5, 23 mit Enthaltsamkeit wieder. Und in der Luther-Übersetzung finden wir das Wort Keuschheit. Wir wollen uns diese Worte, die hier anscheinend austauschbar, synonym für Selbstbeherrschung verwendet werden, mal ein bisschen genauer anschauen. Keuschheit, wie es in der Luther-Übersetzung zu finden ist, bezeichnet das Verhalten einer Person, die sich aufgrund eines erworbenen Schamgefühls oder Kraft eines bewussten Grundsatzes schamhaft zu verhalten versucht und das Schamhafte und Verstöße gegen die Sittlichkeit zu meiden versucht. Also Keuschheit bezeichnet hier ein Verständnis davon, dass es hier um eine allgemeine Mäßigung geht. Eine Mäßigung, die nicht allein auf sexuelles Verhalten beschränkt ist, sondern es ist eine Mäßigung, die weit über das rein Sexuelle hinausgeht. Also es lässt sich auch in der Entwicklung des deutschen Wortes keusch beobachten. Im Mittelhochdeutschen bedeutete kiusch noch sittsam oder auch bewusst, also dass bewusst etwas wahrgenommen oder gelebt wird. Erst in unserem heutigen Neuhochdeutschen hin verengte sich dann der Begriff und die Bedeutung mehr hin zur sexuellen Enthaltsamkeit. Keuschheit war aber ursprünglich wesentlich breiter gedacht. Die Elberfelder Übersetzung hat statt Selbstbeherrschung das Wort Enthaltsamkeit verwendet, um die Übersetzung hier wiederzugeben. Enthaltsamkeit könnten wir genauso gut wiedergeben mit Abstinenz, also sich fernhalten oder sich enthalten von etwas. Und dieser Begriff Abstinenz findet eigentlich immer Verwendung, wenn damit soziale Normen impliziert werden, also zum Beispiel Verhaltensregeln oder Tabus, also dass man sich von etwas enthält, weil es eben ein Tabu ist oder weil die Verhaltensregel das so vorgibt. Jetzt zum dritten Wort der Selbstbeherrschung, wie es in der Schlachter-Übersetzung wiedergegeben ist. Zu Selbstbeherrschung sagen manche, es sei die Fähigkeit, den eigenen Impulsen zu widerstehen. Also zum Beispiel erst dann zu handeln, wenn es wirklich notwendig ist und nicht dann, wenn man eben jetzt das Gefühl hat, man möchte gerade. Also den eigenen Impulsen widerstehen. Damit erkennen wir, dass Selbstbeherrschung mit der Willensstärke auf einer Stufe steht. Im Fachjargon sagen wir dazu mit der Volition. Also es ist die Kunst, stets seine eigenen Emotionen, sein Verhalten und auch seine Wünsche zu kontrollieren. Selbst dann, wenn die Versuchung wirklich hoch ist und auch die Belohnung wie die Karotte vor der Nase zum Greifen nahe ist und uns etwas anderes einflüstert. Psychologen sprechen hier in diesem Zusammenhang von der sogenannten Impulskontrolle oder der Selbstregulation. Also kurz gesagt, der Selbstbeherrschte ist einfach in der Lage, seine kurzfristigen Bedürfnisse oder auch das, was so ad hoc auf ihn an Gedanken einströmt, zurückzustellen. Zugunsten, was? Nämlich eine Handlungsalternative, weil er weiß, wenn ich jetzt zurückstecke, dann kommt eigentlich oder irgendwann das, was besser ist. Also, weil er weiß, es gibt hier was moralisch Höheres oder auch was ökonomisch, was höher zu bewerten ist. Deswegen kann er hier erstmal zurückstecken, weil er das, was langfristig zu erwarten ist, für höher einstuft. Und wer sich selbst, seine Triebe und auch seine Lüste beherrscht, ist damit besser in der Lage, seinen Ärger zu kanalisieren, den Konsum auch zu kontrollieren, somit auch Kalorien zu reduzieren, Süchte demontieren und auch neue Fähigkeiten zu trainieren. Soweit also zu diesen drei Begriffen: Keuschheit, Enthaltsamkeit und Selbstbeherrschung. Mit dieser Definition und indem wir es uns schon mal angeschaut haben, haben wir schon eine ganz gute Vorstellung davon, um was es dabei geht. Bei allen drei Begriffen haben wir gesehen, dass sie im Zusammenhang mit etwas Höherem, also mit einer höheren Norm oder einer Verhaltensregel oder man könnte es auch eine moralisch-ethische Instanz nennen oder eben eine allgemeine Sittlichkeit. Und offenbar sehen wir auch, dass diese Norm nicht unbedingt, also zum Beispiel diese allgemeine Sittlichkeit, nicht unbedingt mit dem im Einklang steht, was wir wollen oder was wir uns wünschen. Es gilt somit als offenbar allgemein anerkannt, dass es wohl Regeln gibt, die auch von allen als sittlich, allgemein sittlich erstrebenswert bezeichnet werden, aber die wir als Menschen nicht unbedingt einhalten oder vielleicht sogar manchmal auch nicht einhalten wollen. Also, kennt auch der Mensch, der eigentlich jetzt überhaupt nichts mit Religion oder mit Gott oder mit der Bibel etwas zu tun hat und sich vielleicht einfach nur als guter Mensch oder auch als Humanist, als Philanthrop bezeichnen würde, erkennt diesen Konflikt in seinem Leben, der sich eben daraus ergibt, dass das, was er für gut und richtig hält, nicht in seinem Leben Ausdruck findet. Also er sagt, ich halte es für gut und richtig, ich erkenne eigentlich diese allgemeine Sittlichkeit, diese Verhaltensregel, diese Norm, die erkenne ich auch an, aber irgendwie mache ich es doch nicht oder ich möchte es vielleicht sogar teilweise nicht mal tun. Also interessant, dass diesen Konflikt auch derjenige kennt, der eigentlich sonst mit Religion oder auch mit Kirche, Bibel gar nicht so viel am Hut hat. Nun, gäbe es diesen Konflikt, den offensichtlich jeder schon mal erlebt hat oder auch sagen kann, ja, ich kenne diesen Konflikt, gäbe es diesen nicht, dann bräuchten wir eigentlich auch in unserem Wortschatz so ein Wort wie Selbstbeherrschung überhaupt nicht. Denn würden wir immer genau das tun, was wir auch allgemein für richtig und für notwendig halten, dann müssten wir uns auch nicht selbst beherrschen und auch nicht mäßigen. Wir würden quasi de facto ohnehin immer dauerhaft selbst beherrscht oder auch immer dauerhaft gemäßigt leben, sodass dann dieses Wort überflüssig würde. Also wäre Selbstbeherrschung auch keine Tugend mehr, sondern es würde das ganz Normale werden, das Gewöhnliche. Und so bräuchte dann das Normale auch nicht extra hervorgehoben werden und es bräuchte auch nicht ein Wort, dass es jetzt eine Selbstbeherrschung ist, sondern es wäre das ganz Normale und es gibt ja auch keine Abweichung mehr zum Normalen. Aber offensichtlich gibt es einfach diese Abweichung und diesen Konflikt, den kann jeder in seinem Leben bestätigen und somit gibt es auch in unserem Wortschatz das Wort Selbstbeherrschung. Und genau um diesen Konflikt geht es auch im Zusammenhang von unserem Text, also im Galater 5, Die Bibel nennt uns auch hier die Ursache dieses Konflikts und das wollen wir uns genauer anschauen. Dieser Konflikt in uns, also in uns Menschen, besteht ganz grundsätzlich. Warum? Weil es zwei Parteien in uns gibt, die grundsätzlich gegeneinander sind. Die eine Partei will das komplette Gegenteil von dem, was die andere will. Warum? Weil beide Parteien komplett entgegengesetzte Pläne für dich, für mich, für den Menschen haben. Die eine Partei, die will dich knechten und zerstören und schließlich wird der Lohn der Tod sein. Die andere, die möchte dich befreien, die möchte dich segnen und dir ewiges Leben schenken. Und der Kopf der einen Partei ist der Teufel, der Kopf der anderen ist Gott. Und dieser Konflikt wird in uns, also in dir, in mir ausgetragen. Und du und ich, wir erleben das täglich. Natürlich werden wir jetzt sagen, naja, ist doch eigentlich kein Problem. Natürlich wollen wir diese Freiheit und natürlich wollen wir den Segen und auch ewiges Leben, ist doch klar. Dass einer sagt, ich möchte Tod und Knechtschaft und damit was zu tun haben, ist doch eigentlich ziemlich ausgeschlossen. Das Problem dabei ist nur, das, was Knechtschaft bedeutet und zum Tod führt, kommt perfekt getarnt als erstrebenswerte Disziplin, als erstrebenswerte Selbstbeherrschung, als erstrebenswerter Gehorsam daher, die aber am Ende doch nichts weiter sind als eine Art Selbstgerechtigkeit, die sich offenbart als Selbstbetrug und vor Gott, vor dem nur die eine vollkommene Gerechtigkeit zählt, eben nicht bestehen kann. Das eigentlich gut Gewollte zerbricht und wird zerschmettert. Und warum? Weil nur einer gut ist, weil nur einer gerecht ist. Und dieser eine, das ist Gott. Willst du also gut sein und willst du frei sein? Dann kannst du es dir schenken lassen. Gott schenkt es dir in Christus. Willst du aber gut sein und willst du frei sein außerhalb von Christus, ohne Christus, wirst du versuchen, deine eigene Gerechtigkeit aufzubauen und dann wirst du auch schlussendlich damit scheitern. Du wirst Knecht deiner eigenen Wünsche und deiner eigenen Bestrebungen werden. Du magst vielleicht sogar ehrenwerte Ziele damit verfolgen, aber doch krachend scheitern. Warum? Weil es eben deine Ziele sind, weil du selbst versuchst damit, dich selbst zu Gott zu machen. Nein, sagst du, ich möchte doch einfach nur ein guter Mensch sein, der Gutes tut. Das sind doch meine eigentlichen Ziele, ja? Und genau darin liegt das eigentliche Problem. Du möchtest sein, du möchtest gut sein, kannst es aber nicht, ohne Gott, ohne Christus. Was für eine Tragödie, was für ein Drama. Wir streben nach Glück und Zufriedenheit. Wir sehnen uns nach Freiheit und dem Guten, wir fragen aber nicht nach Gott und sind somit Knecht unseres eigenen Selbst, Knecht unseres eigenen Ichs, frei und los von Gott und somit Knecht der Sünde. Die Bibel nennt einen solchen Lebenswandel ein Leben im Fleisch, ein Leben im Gutsein wollen ohne Gott, ein Leben im Gerechtsein wollen ohne Gott. Ein Leben los von Gott. Und das Gegenteil dazu, das Gegenteil zu dem Leben, dem Wandel im Fleisch, ist das Leben in Freiheit, ein Wandeln, ein Leben im Geist. Und weil Paulus selbst nur zu genau wusste, was es heißt, gut sein zu wollen und gerecht sein zu wollen ohne Gott, ohne Christus, beginnt er auch das 5. Kapitel im Galater. Also in dem Brief an die Galater, mit dem Ausruf: Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Ich, Paulus, war selbst Gefangener meiner selbst, habe aber durch Gottes Gnade das klare und helle Licht erkennen dürfen. Christus selbst ist mir erschienen. Er hat mir die Augen geöffnet. Und daher ruft er uns schon fast flehentlich zu Beginn des 5. Kapitels zu: Ich bezeuge nochmals jedem, der sich beschneiden lässt und damit das Gesetz selbst halten will, also quasi seine eigene Gerechtigkeit versucht aufzurichten und selbst gut sein will. Ich bezeuge nochmals jedem, der so handelt, der sich selbst beschneiden will. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir aber, wir Warten im Geist aus Glauben, die Hoffnung der Gerechtigkeit, Vers 3 und 4. Das also ist das Ziel dessen, der in Freiheit im Geist aus Glauben lebt, die Hoffnung der Gerechtigkeit. Nicht eine Gerechtigkeit, nicht ein eigenes Gut sein wollen, eine eigene Gerechtigkeit, nicht zu glauben, dass man selbst wüsste, wie das Leben gut zu leben sei. Wir haben doch keine Ahnung, was wirklich gut ist. Hätten wir Christus nicht, hätten wir Gott nicht, der uns zeigt, was gut ist, wer gut ist, sondern es ist eine gewisse Hoffnung der Gerechtigkeit auf den, der gerecht ist und somit auch der Einzige ist, der gerecht machen kann, nämlich Gott selbst. Vers 5, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Soweit unsere etwas längere Einführung. Wir kamen von der Definition zur Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit und Keuschheit. Wir hatten gesehen, dass es diese Begriffe eigentlich überhaupt nicht bräuchte, gäbe es keinen Konflikt zwischen dem, was wir für allgemein gut und sittsam halten und dem, was wir aber tatsächlich tun. Weil es jetzt aber diesen Konflikt offensichtlich bei jedem Menschen gibt und auch die Bibel diesen Konflikt kennt und benennt, haben wir in unserem direkten Kontext jetzt von Galater 5 versucht zu verstehen, wie die Bibel diesen Konflikt beschreibt, woher er kommt und was es heißt, nicht im Fleisch, sondern im Geist zu leben. Im Schlussteil wollen wir dann nochmal auf dieses Leben im Geist und auf die ganz praktische Frage zurückkommen, was heißt es wirklich, im Geist zu wandeln? Jetzt aber im Mittelteil wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, ist Selbstbeherrschung erlernbar? Oder anders gefragt, ist Selbstbeherrschung wachstümlich? Dazu wollen wir uns erst eine wissenschaftliche Studie zu dieser Frage ansehen und dann anschließend uns Beispiele aus der Bibel anschauen und sie hier zu Wort kommen lassen. Also ist Selbstbeherrschung erlernbar? Wie kommt man dazu, selbstbeherrscht zu leben? Hierzu eine ganz weltliche Studie von Angela Duckworth und Martin Seligmann von der Universität von Pennsylvania. Sie kamen zu dem Schluss und zu dem Ergebnis. Sie sagen, ja, Selbstbeherrschung ist erlernbar und, interessant, schlägt sogar die Intelligenz. Für den Erfolg also ist Selbstbeherrschung oft wichtiger als der Intelligenzquotient. Was haben die Forscher hier untersucht? Hier ein kurzer Auszug, ich lese es vor. Die US-Psychologen untersuchten eine Gruppe von 300 Jugendlichen zwischen 13 und 14 Jahren. Bei einem ersten Test prüften sie, wie gut die Schüler in der Lage waren, Regeln zu befolgen, also gehorsam zu sein, ihr Verhalten anzupassen und impulsive Reaktionen zu unterdrücken. Ergebnis? Wer das konnte, erreichte ein halbes Jahr später deutlich bessere Noten, fehlte seltener und steigerte seine Leistungen stärker als die Mitschüler. Beim zweiten Test verglichen die Forscher diese Erkenntnisse, indem sie die Schüler zusätzlich verschiedene Intelligenztests absolvieren ließen. Ergebnis hier? Keines. Der IQ hatte auf das Abschneiden der Kinder allenfalls halb so großen Einfluss wie die Disziplin. Mehr noch, bei Tests mit Studenten zeigte sich, wer bereit war, auf kurzfristige Freuden, also Partys, Chillen und so weiter, zu verzichten und sich stattdessen für langfristige Ziele des Studiums Erfolg zu quälen, der erreichte seine akademischen Ziele binnen jedes Semesters. Also nicht die intelligenteren, aber weniger disziplinierten Kommilitonen hatten den Erfolg, sie fielen häufiger durch, sondern diejenigen, die hier diszipliniert dranblieben. Also ein hoher IQ sagt erstmal überhaupt nichts darüber aus, ob jemand einen guten Uni-Abschluss schafft oder einen guten Schulabschluss. Viel entscheidender für den Erfolg sind Willensstärke, Durchhaltevermögen und eben die Selbstbeherrschung. Und die Forscher kommen zu dem Ergebnis, dass es mit der Selbstbeherrschung im Prinzip ist wie mit einem Muskel. Wird die Selbstbeherrschung, genauso wie der Muskel, nicht regelmäßig trainiert, dann verkümmert die Selbstbeherrschung. Geben wir Versuchungen, jetzt konkret gesprochen, regelmäßig und im Kleinen nach, wird es zunehmend schwerer, ihnen auch bei großen Dingen zu widerstehen. Nun, dummerweise, und das ist auch die Ironie der Selbstbeherrschung, kann uns aber auch das Gefühl, uns selbst gut im Griff zu haben, dann erst recht anfällig für Verlockungen machen. Das ist der zweite Punkt. Gerade Menschen mit einem besonders starken Willen erliegen sogar eher der Versuchung. Wer mit hässlichen Gewohnheiten brechen will, der sollte Versuchungen meiden, wo es nur geht. Denn, das ist auch ein Ergebnis der Studie, wir überschätzen uns und unseren ach so eisernen Willen regelmäßig. Zu dem Schluss kommt hier Lauren Nordgren von der Kellogg School of Management. Bei den Studien wurde entdeckt, Menschen, die glauben, über ein hohes Maß an Selbstkontrolle zu verfügen, setzen sich besonders gerne und vermehrt Versuchungen aus und erliegen diesen dann schließlich. Bei einem der Experimente gab es zum Beispiel angehende Ex-Raucher, die überzeugt davon waren, mit starker Selbstbeherrschung ausgestattet zu sein. Tatsächlich aber muss man ihnen nur einen animierenden Film, hieß Coffee und Cigarettes, zeigen und prompt, was geschah, sie fingen wieder mit dem Rauchen an. So, das ist der sogenannte Overconfidence-Effekt oder anders ausgedrückt das süße Gift des Hochmuts. Der größte Feind der Selbstbeherrschung ist ein psychologischer Mechanismus, den in dem Fall die beiden Ökonomie-Nobelpreisträger Daniel Kahneman und Amos Tversky auch schon vor einiger Zeit entdeckt haben und eben Overconfidence-Effekt getauft haben. Demnach gehen wir vereinfacht gesagt davon aus, dass wir viel mehr können, als es tatsächlich der Fall ist. Kurzum, wir überschätzen einfach dermaßen unsere Fähigkeiten und zwar in allen Lebenslagen. Und das sind wir alle eingeschlossen. Wir glauben einfach viel mehr zu können, als es tatsächlich der Fall ist. Wir glauben mehr im Job drauf zu haben, sind vielleicht auch der Überzeugung, dass wir in vielen Bereichen einfach überdurchschnittlich unterwegs sind, aber es ist überhaupt nicht der Fall. Klassiker dabei beim Autofahren. Die Frage wird gestellt, zählen Sie sich zu den besten 30% der Autofahrer? Das Ergebnis, 80% der Befragten sagt ja, haut natürlich so mathematisch nicht hin. Und der letzte Punkt heißt, Selbstbeherrschung macht müde, ist der vierte, und nimmt ab. Auch sehr interessant, hier hat der renommierte Psychologe Roy Baumeister hat das Buch geschrieben, Die Macht der Disziplin von der University of Florida, bei seinen Experimenten zur Willenskraft festgestellt, Selbstkontrolle nimmt im Laufe der Zeit ab. Also nachdem Probanden für eine bestimmte Zeit die Aufgaben erfüllt hatten und diese Aufgaben, die haben Selbstdisziplin erfordert, dann waren sie bei der Wiederholung dieser Aufgaben, wenn es immer weiter ging, irgendwann immer weniger dazu in der Lage. Oder anders formuliert, wer eben zu vielen Versuchungen hintereinander und immer wieder ausgesetzt ist, der erliegt diesen irgendwann. Also ähnlich wie bei demjenigen, der einfach seinen starken Willen hier überschätzt. Also das waren jetzt die wissenschaftlichen Quellen. Nochmal zusammengefasst, das erste war, Selbstbeherrschung, ja, ist erlernbar, aber sie will trainiert werden wie ein Muskel. Der zweite Punkt war, gerade wenn wir denken, wir seien besonders stark, sind wir besonders anfällig zu fallen. Der dritte, das Gift des Hochmuts und unsere Selbstüberschätzung bringen uns zumeist zu Fall. Und der vierte Punkt, wer sich zu vielen Versuchungen hintereinander aussetzt, der erliegt diesen Versuchungen dann auch irgendwann. Schauen wir uns dazu an, was die Bibel sagt. Ist Selbstbeherrschung, der erste Punkt, erlernbar? Und dazu wollen wir uns ein sehr interessantes Beispiel anschauen. Und zwar geht es hier um die Persönlichkeit Josef. Wir lesen in dem ersten Mosebuch in Kapitel 39 und da ab dem Vers 7 bis 12. Ich möchte es mal vorlesen. 1. Mose 39, 7 bis 12. Hier kurz zur Einordnung, damit wir auch wissen, wo wir uns befinden, was hier vorher geschah. Josef ist verkauft worden nach Ägypten, wurde von seinen Brüdern dem Vater für tot erklärt, gegenüber dem Vater für tot erklärt, aber eigentlich in eine Zisterne geworfen worden. und kam dann auf diesem Weg nach Ägypten. Jetzt ist er hier als Sklave bei einem hohen Herrn in Ägypten, und dieser hohe Herr, der heißt Potiphar, und dort dient er als Sklave. Diesem hohen Herrn ist aber sehr angesehen. Da lesen wir jetzt die Verse 7 bis 12. Es geschah aber nach diesen Begebenheiten, dass die Frau seines Herrn, also von Potiphar, ihre Augen auf Josef warf und zu ihm sprach: Lege dich zu mir. Er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn: Siehe, mein Herr verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Haus vorgeht, und hat alles in meine Hand gegeben, was ihm gehört. Es ist niemand größer in diesem Haus als ich, und es gibt nichts, das er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Und obwohl sie ihm Tag für Tag zuredete, hörte er doch nicht auf sie, dass er sich zu ihr gelegt hätte oder sich an ihr vergangen hätte. Es geschah aber an einem solchen Tag, als er ins Haus kam, um seine Arbeit zu tun, und niemand von den Leuten des Hauses anwesend war, dass sie ihn bei seinem Obergewand ergriff und zu ihm sprach: Lege dich zu mir. Er aber ließ das Obergewand in ihre Hand und floh hinaus. Eine heftige Situation. Was für eine Herausforderung. Jeden Tag kommt es diese Frau des Potiphar, wahrscheinlich recht attraktiv anzusehen, zu Josef und redet auf ihn ein, dass er doch mit ihr schlafen soll. Jeden Tag steht er unter dieser Anfechtung. Wie ist es möglich, dass ein Mann wie Josef hier widerstehen kann? Wie schafft er es jetzt, selbstbeherrscht zu leben? Wie hat er das gelernt? Den Schlüssel dazu haben wir uns auch schon in unserer Einleitung angeschaut, nämlich: Es gibt keine Selbstbeherrschung ohne Konflikt. Hätte Josef gesagt: Naja, ist doch eigentlich gar kein Problem. Die Frau schaut so schlecht jetzt nicht aus, und wenn ich jetzt einfach hier einwillige und ihr damit ja auch einen Gefallen tue, dann tue ich ja eigentlich was Gutes. Also warum eigentlich nicht? Aber das ging für Josef überhaupt nicht, denn wir lesen in Vers 2 von Kapitel 39: Und der Herr war mit Josef, und er war ein Mann, dem alles gelang. Josef war also ein Mann, mit dem der Herr war. Wir lesen das Gleiche nochmal in den Versen 21 und 23, auch vom 39. Kapitel, da steht auch: Aber der Herr war mit Josef, und in Vers 23: Der Herr war mit ihm, und der Herr ließ alles gelingen, was er tat. Was heißt das nun für Josef, der Herr war mit ihm? Also, wie können wir diese Beziehung zwischen Gott und Josef uns vorstellen? Was wusste Josef von Gott? Wie hatten sie, also Gott und Josef, Gemeinschaft? Es muss eine ganz ähnliche Beziehung gewesen sein, wie die Beziehung, die uns zwischen Abraham und Gott beschrieben wird. Da spricht Gott zu Abraham im 1. Mose 17, 1 bis 2, ich lese es gerade vor: Ich bin der Herr, der Allmächtige. So spricht Gott zu Abraham: Wandle vor mir und sei untadelig. Und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und will dich über alle Maßen segnen. Wir müssen davon ausgehen, dass Abraham eine tiefe Vertrauens- und Glaubensbeziehung zu Gott gehabt haben muss, die sogar so weit ging, dass er seinen von Gott verheißenen Sohn geopfert hätte. Er glaubte Gott in allem, was Gott ihm sagte, und handelte entsprechend. Und genauso muss auch Josef Gott erlebt haben. Wir lesen: Und der Herr war mit Josef. Aufgrund seiner Beziehung zu Gott wusste Josef, dass keiner Gott ist, eben außer Gott. Er glaubte Gott und erlebte, wie Gott ihn reich segnete. In Vers 2 hatten wir gelesen: Und er war ein Mann, dem alles gelang. Also, das ist die Voraussetzung für ein selbstbeherrschtes Leben, eine Beziehung mit Gott, ein Glaube, dass Gott wirklich Gott ist, dass er Gott allein gut und er Gott allein gerecht ist, ein Glaube, dass Gott alles recht führt und er weiß, was gut und gerecht ist. Ein solcher Glaube hängt sich an Gott, und Gott steht zu seinen Verheißungen und er segnet. Und selbst wenn es ein Segen in Gefangenschaft oder eben auch im Gefängnis ist. Wenn die Beziehung und ein lebendiger Glaube an Gott die Voraussetzung jetzt für ein selbstbeherrschtes Leben ist, ist die Frage: Wie macht man dann darin Fortschritte? Antwort: indem man jeden Tag aufs Neue aus dieser Beziehung zu Gott seine Kraft schöpft. Josef wird genau gewusst haben, diesen Segen, den ich hier in Potiphars Haus erlebe, der kommt nicht von ungefähr, der kommt nicht von irgendjemand. Er wusste ganz genau, wie gut es ihm trotz der ziemlich widrigen Umstände ging. Er war weit von zu Hause weg, aber er wusste, wem er das Gute, was er hier in der Ferne erlebte, zu verdanken hatte. Und er wusste auch genau, dass Ehebruch etwas war, das sein Gott hasste. Und daher konnte er immer wieder aufs Neue sagen, wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Ja, wie Muskeln mit jedem Training stärker werden, so wurden auch die geistlichen Muskeln des Josefs mit jeder absolvierten Herausforderung stärker. Er fürchtete Gott, er vertraute Gott und pflegte jeden Tag einen engen Umgang mit Gott. Der Herr war mit ihm. Josef hatte Gott und seine Gebote immerfort vor Augen und erlebte die Freude, die Gott ihm in Form von Gelingen und Segen schenkte. Und das machte ihn stark und kräftig. Und so konnte er den Angriffen widerstehen. Und wo es nicht mehr anders ging, als die Frau ihn packte bei seinem Obergewand, da griff er die Flucht. Ja, das haben wir auch gelernt. Der Sünde entfliehen und die segensreiche und freudeschenkende Gemeinschaft mit seinem Gott erleben. Das tat er. Und auch wenn es dann im Gefängnis war. Den zweiten und den dritten Punkt, den wollen wir zusammenfassen in einem Beispiel. Der zweite Punkt war, gerade wenn wir denken, wir seien besonders stark, sind wir besonders anfällig zu fallen. Und der dritte Punkt, das Gift des Hochmuts und unsere Selbstüberschätzung bringen uns zumeist zu Fall. Also gerade wenn wir denken, wir sind besonders stark, dann sind wir besonders anfällig zu fallen. Und Gift des Hochmuts und der Selbstüberschätzung, dass wir denken, wir hätten viel mehr drauf, als wir es eigentlich haben. Und dann fallen wir. Und das bestätigt uns auch die Bibel. 1. Korinther 10, Vers 12, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Ganz interessant, das schreibt Paulus den Korinthern, nachdem er ihnen das warnende Beispiel von Israel in der Wüste vor Augen gehalten hatte. Er hat den Korinthern in diesem Zusammenhang klar gemacht, dass auch das Volk Israel unter der Wolke war und die Wunder und alles gesehen hatte, was Gott gewirkt hatte. Auch sie waren durchs Meer gegangen, als sich hier die Fluten geteilt hatten. Hätten sie nach solchen Wundern nicht auf jeden Fall auf Gott vertrauen und seinen Geboten gehorchen müssen? Das Gegenteil war der Fall und an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott keinen Gefallen. Und diese Tragödien, was da passiert ist in der Wüste, das ist aufgeschrieben, uns zur Warnung und uns zum Vorbild. Daher 1. Korinther 10, 12. Wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Und das wohl berühmteste Beispiel für absolute Selbstüberschätzung in der Bibel ist wahrscheinlich Petrus. Gerade noch saßen Jesus und seine Jünger im Obersaal zusammen und Jesus setzte das Mahl ein. Da spricht Jesus zu ihnen, Matthäus 26, nachdem sie hinaus an den Ölberg gegangen waren, Verse 30 bis 35, da spricht Jesus zu ihnen, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber nachdem ich auferweckt worden bin, will ich euch nach Galiläa vorangehen. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, so werde doch ich niemals Anstoß nehmen. Und Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus spricht zu ihm, und wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle anderen Jünger. Ja, und keine 12 Stunden später krähte der Hahn. Petrus hatte Jesus dreimal verleugnet und er ging hinaus und weinte bitterlich. Unser letzter Punkt, der vierte, wer sich zu vielen Versuchungen hintereinander aussetzt, der wird diesen auch irgendwann erliegen. Wir sind hier aufgefordert, uns nicht fahrlässig der Versuchung auszusetzen. Keiner soll mit der Sünde spielen. Keiner soll hier Gott herausfordern. 5. Mose 6, 16. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Was geschehen kann, wenn wir mit der süßen Versuchung spielen und nicht wie Josef der Versuchung entfliehen, das sehen wir an dem Beispiel Simson. Simson war ein Mann voller Tatendrang und voller Kraft. Simson war ein Auserwählter Gottes. Wir lesen, dass er mit einem Eselskinnbacken 1000 Philister erschlagen hat. Und die Flügel des Stadttores, muss ich vorstellen, die Flügel des Stadttores samt den Riegeln, alles was dabei war, in der Stadt, in der er gefangen war, hat er einfach auf seine Schultern genommen. Die Pfosten noch dazu und hat sie auf den Gipfel des Berges getragen. Was ein Mann das gewesen sein muss. Ein kräftiger, ein Auserwählter Gottes. Aber dann gewann er eine Frau lieb. Und jeden Tag wollte diese Frau von ihm wissen, worin seine Kraft denn besteht. Sie sagte jeden Tag aufs Neue zu ihm, immer wieder: Verrate mir doch, worin deine große Kraft besteht und womit man dich binden kann, um dich zu bezwingen. Und jeden Tag wurde er erneut versucht, immer wieder, jeden Tag aufs Neue. Im Gegensatz aber zu Josef floh er nicht vor der Versuchung und stärkte sich in Gott, sondern er setzte sich ihr wissentlich aus. Und so war es bloß eine Frage der Zeit bis, wir lesen es in Richter, Kapitel 16, Vers 16, als sie ihn aber alle Tage mit ihren Worten nötigte und in ihn drang, da wurde seine Seele zum Sterben matt. Vers 17, da verriet er ihr alles, was in seinem Herzen war. Der starke Simson, den niemand bezwingen konnte, der die Stadttore aus der Angel hob und auf den Berg getragen hat, wurde von einer Frau bezwungen, zu vielen Versuchungen hintereinander wissentlich, willentlich ausgesetzt. Und auch der Stärkste der Starken wird schwach. Kommen wir zum Schluss, zu unserer Zusammenfassung. Nachdem wir jetzt gesehen haben, dass Selbstbeherrschung grundsätzlich auf einen Konflikt hinweist, wir auch verstanden haben, worin dieser Konflikt besteht, konnten wir lernen, dass nur derjenige selbstbeherrscht leben kann, der eine lebendige Glaubensbeziehung zu Gott hat. Nur derjenige, der, wie Josef wusste, Gott ist mit mir, hat überhaupt die Voraussetzung, ein selbstbeherrschtes Leben führen zu können. Aber das alleine reicht nicht aus. Am Beispiel des von Gott auserwählten Simson konnten wir sehen, wohin es führt, wenn wir leichtfertig mit der Sünde und mit der Versuchung spielen. Und mit Petrus konnten wir lernen, dass gerade der, der sich für besonders stark hält, in der Gefahr steht zu fallen. Und jetzt hier die ganz praktische Frage: Wie können wir also im Geist leben und dann auch im Geist wandeln? Im Geist leben und auch im Geist wandeln. Im Geist leben in dem Sinn, dass wir diese lebendige Glaubensbeziehung zu Gott haben, aber wie können wir jetzt auch im Geist wandeln? Und ich glaube, dass uns hier nur eine wirklich lebendige und täglich neu froh und mutmachende Beziehung zu Gott, unserem Vater, und zu Jesus Christus, unserem Herrn und Erlösung, helfen kann. Ich glaube, indem wir uns täglich neu in Christus stärken, das, was wir uns wünschen für den Tag, dass wir Kraft haben, dass wir uns diese tägliche Stärkung in Christus und diese wunderbaren Verheißungen und Zusagen, die er uns gegeben hat, dass wir es uns jeden Tag vor Augen führen. Ja, und diese Verheißung, die haben wir in Gottes Wort. Und dadurch werden wir stark und zugerüstet für die Momente der Versuchung, indem wir uns darin stärken, uns diese Verheißungen vor Augen führen, am besten sie auswendig lernen. Und dann, wenn der Moment der Versuchung kommt, dann haben wir das Wort Gottes vor Augen. Wir haben es in unseren Ohren. Und wir können im Gebet, leise, still, in solchen Momenten dann Gott seine eigenen Zusagen, die er uns gegeben hat, entgegenbringen und im Gebet ihn bitten, uns zu helfen, uns beizustehen. Es sind diese täglichen kleinen Siege, die uns stählen und unsere geistlichen Muskeln kräftigen. Und das ist ein Training, was niemals vergeblich ist. In 1. Timotheus 4,8 lesen wir: Denn leibliche Übung nützt wenig, die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Und genau in dieser Gottesfurcht hat sich auch Josef täglich gestärkt. Er hatte die von Gott zugesagte Freude vor Augen, seine Verheißungen und seine Segnungen. Und das gab ihm auch Kraft, all dem zu widerstehen, was uns als falsche Freuden, als verderbenbringende Freuden vor Augen gestellt wird. Ja, und so wünsche ich es mir auch für uns. So wollen auch wir uns darin üben und täglich trainieren. Wir wollen uns täglich in Gott stärken, sein Wort reichlich in unseren Herzen wohnen lassen und seine Verheißung uns immer wieder, jeden Tag aufs Neue, durch den Kopf gehen lassen und die Freude erfahren, die ein solches Leben in Selbstbeherrschung mit sich bringt. Amen.